Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Tanz im August. Klar kann auch das internationale Tanzfestival in Berlin in diesem Jahr nicht so ablaufen wie gewohnt. Die künstlerische Leiterin Virve Suutinen hat deshalb ein neues Konzept entwickelt, das erstmal komisch anmutet, denn KünstlerInnen sind fast keine live anwesend. Es werden auch keine Tanzproduktionen gezeigt. Am Freitag ging's los. Erste Eindrücke hat unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring seitdem gewinnen können. Keine Künstler, keine Produktion. Ja, was bleibt denn dann eigentlich übrig für so ein Festival?
Ja, Virve Suutinen, die künstlerische Leiterin von Tanz im August, hat sich entschlossen, weder Indoor- noch Online-Performances zu zeigen. Und das ist schon bemerkenswert für Deutschlands größtes Tanzfestival. Der Grund, warum nicht Indoor, liegt nahe. Sie wollte wirklich überhaupt gar kein Risiko eingehen. Aber warum nicht wenigstens online, fragt man sich da. Und da hat sie schon so ein interessantes Argument gebracht. Man wolle die Produktion nicht verschwenden, nicht in einem kleineren Rahmen, nicht reduziert zeigen, sondern lieber warten, bis sie so, wie sie gedacht sind, auch aufgeführt werden können. Und stattdessen hat sie mit ihrem Team und mit den eingeladenen Künstlerinnen zusammen über Online-Formate nachgedacht, die sich entweder mit dem Stück, was eigentlich gezeigt hätte werden sollen, auseinandersetzen oder eben ganz neue Digitalformate entwickeln.
Das heißt, es gibt Online-Formate.
Es gibt Online-Formate, aber da werden nicht die Tanzproduktionen gezeigt, sondern zum Beispiel am Eröffnungsabend, ja, nach den ganzen Reden und so, die einem extra kleinen TV-Studio, Haut-TV fand ich auch ganz charmant, da werden die Eröffnungsreden gezeigt. Und dann hat es einen kurzen Dokumentarfilm gegeben, der Choreografin Eileen Parolin, After Wack, Memories of a Creation, nur 10 Minuten, in dem die Choreografin ihre Tänzerinnen den Produktionsprozess des Stückes memorieren lässt, und die stehen da vor sehr schöner Naturkulisse und erzählen, was wichtig war für sie im Prozess. Ein bisschen problematisch ist, dass wir halt das Stück gar nicht kennen, höchstens auf YouTube mal ein paar Auszüge anschauen können, soll vielleicht neugierig machen. Und dann gab es gestern ein anderthalbstündiges Gespräch zweier Künstlerinnen, die stark in ihren jeweiligen indigenen Communities in Amerika und Australien verwurzelt sind. Die eine saß im Wohnzimmer in New York City, die andere in Sydney, und beide sprachen eben über den digitalen Weg, unter anderem über ihren Umgang mit der Vergangenheit und die Verbundenheit mit den Vorfahren. Und das soll so ein bisschen eine andere als eine europäische Perspektive aufmachen auf Kunst und Aktivismus. Und das ist schon ganz interessant gewesen, aber es war nicht immer leicht, den Anschluss zu bekommen, wenn man jetzt weder die Künstlerinnen kennt, noch deren Arbeit. Und dann hat die Technik geschwächelt und dann ist man so halb schwerhörig und denkt, um was geht es eigentlich? Und heute gab es ein Multimedia-Kunstwerk des nigerianisch-amerikanischen Künstlers Jamil Olawale Kosoko mit Vocal Performances und Gesprächen zu Themen wie Erinnerung und Kolonialismus und Healing Sessions, und das alles noch über so eine interaktive App mit dem Publikum. Also es wird auch technisch ganz schön großer Aufwand betrieben, um das Publikum online zu gewinnen.
Eine Live-Performance, die scheint es ja dann aber doch gegeben zu haben, und zwar von Ligner. Das ist dieses Hamburger Kollektiv, das das Publikum ja auch gerne in seine Inszenierungen mit einbezieht. Die haben so ein Radioballett gezeigt, Zerstreuung überall. Wie klingt das? Wie sieht das aus? Worum geht's?
Ich glaube, das war wahrscheinlich die am meisten erwartetste Performance in diesem Jahr bei Tanz im August, weil man endlich zusammenkommen durfte. Wie immer bei Ligner geht es darum, oder funktioniert das so, dass man Kopfhörer bekommt und auf Englisch oder Deutsch so ein Audiostück abläuft, in dem wir aufgefordert werden, uns auf die eine oder andere Art zu bewegen. Eine schöne Szene ist zum Beispiel, dass gesagt wird, auf alle Viere zu gehen, die Hand zu einer Faust zu ballen, sodass sie aussieht wie eine Pfote, und dann die beiden Pfoten immer wechseln, seitig über Kreuz, also rechts und links und rechts und links, so zu setzen, dass wir eigentlich eine Bewegung ausführen wie Tiere in Gefangenschaft, die zu wenig Raum haben, sich zu bewegen, und deswegen dieses stereotype Tierverhalten an den Tag legen, was wir eben auch ein paar Minuten auf dem Hof der Ufa-Studios dann gemacht haben. 50 Leute ungefähr konnten teilnehmen. Das ist einer von vielen Momenten gewesen. Für dieses Radioballett hat Ligner mit verschiedenen Choreografinnen, internationalen Künstlerinnen zusammengearbeitet. Die haben eben diese verschiedenen Szenen geschrieben. Und deshalb war so eine ganz melancholische und auch poetische Reise eigentlich durch die körperlichen Beschränkungen, aber auch die körperlichen Freiheiten.
Wir haben ja in den vergangenen Monaten immer wieder über die schwierige Situation von Künstlern durch Corona gesprochen. Die Tanzszene ist davon natürlich auch betroffen, ne?
Die Tanzszene, die lebt ja ohnehin prekär, muss man sagen. Insbesondere die freie Tanzszene, das ist natürlich während Corona nochmal besonders deutlich geworden. Es ist auch in Deutschland für Tanzschaffende sehr schwierig, das ist klar. Es ist aber immer noch kein Vergleich zu anderen Ländern, in denen es fast oder überhaupt gar keine Sicherheiten oder auch keinen Ausgleich für Tänzerinnen gegeben hat. Brasilien zum Beispiel, dort leben viele Künstlerinnen eigentlich nur davon, dass sie von großen Festivals koproduziert werden und mit Gastspielen auch Einnahmen machen. Und da ist halt unheimlich viel weggebrochen. Und das war auch einer der Gründe, warum die Festivalleiterin Virve Soutine jetzt gesagt hat, wir müssen da Verantwortung übernehmen und mit den Künstlerinnen weiterarbeiten, die wir eigentlich eingeladen haben, auch wenn sie nicht kommen können. Und so ist eben dieses Online-Konzept entstanden.
Also unter diesen Voraussetzungen kann man ja dann auch doch froh sein, dass Tanz im August tatsächlich stattfindet. Trotzdem nochmal die Frage, mit diesem Konzept, hat sie das überzeugt?
Also ich finde es auf jeden Fall künstlerfreundlich und das muss man ja auch mal sagen, dass das ist ein Ansatz, den ich absolut respektieren kann. Aber ich finde es nicht unbedingt publikumsfreundlich. Also ich schaue jetzt von Berlin-Kreuzberg im August schon etwas neidisch auch nach Wien zu den Festwochen oder nach Hamburg zum Sommerfestival oder denke an die Potsdamer Tanztage, wo überall Tanz stattfindet oder stattgefunden hat oder in den Gropiusbau, wo auch Performances stattfinden. Natürlich klein und mit begrenzter Zuschauerzahl, eben nur nicht bei Tanz im August. Und da ist einfach eine Lücke, von der man sich auf jeden Fall gewünscht hätte, dass sie gefüllt wird mit einem Programm, was die Leute zusammenbringt, weil das ist natürlich das, worauf wir jetzt schon alle warten, gerade im Hinblick auch auf den Herbst. Und natürlich wissen die Macher jetzt auch, es ist ein Experiment und für den Moment nach den ersten drei Tagen muss ich sagen, ich verstehe den Gedanken dieser Online-Formate, die man nutzen kann, um neue Stimmen zu hören und neue Perspektiven auch zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, man hätte mehr von ihnen, wenn man diese Künstlerinnen kennen würde. Und was mir auch immer wieder so auffällt, ist einfach, es gibt schlichtweg keinen Ersatz für physische Präsenz.
Das sagt Elisabeth Nehring über Tanz im August. Das Festival in abgespeckter Form geht noch eine Woche und zwar bis zum 30.08. Dankeschön.